BR Heimat lesen.
Die Zauberflöte. Die Salzburger Festspiele standen ins Haus. Es gehörte zur Tradition der Familie Krupp, dazu ausgewählte Gäste einzuladen. Nach dem Tod des Vaters Alfred Krupp setzte sein Sohn Arndt von Bohlen und Halbach, also unser Chef, diese Tradition fort. Die Zauberflöte als vollendeten Kunstgenuss seinen illustren Gästen dargebracht. Wie jedes Jahr, so wurden auch in diesem Jahr von unserem Chef Gäste eingeladen, mit anschließendem Dinner in einem Nobelrestaurant in der Salzburger Innenstadt. Die Übernachtung fand auf Blühnbach bei Werfen, dem Schloss der Krupps, statt, ungefähr eine Fahrstunde von Salzburg entfernt. Jetzt hatten wir ja einen sehr luxuriösen Fuhrpark. Zwei Rolls-Royce und eine Mercedes 600. Den Mercedes 300 SEL gab es auch noch, aber nur zwei Fahrer. Das waren deutlich zu wenige. Ich hatte gerade Gäste zu Schloss Blühnbach gebracht und wurde gleich vom Chef eingeteilt. Nachdem zu viele Autos und zu wenige Fahrer vorhanden waren, fragte er mich, ob ich nicht aushelfen könnte, wenigstens für die Zeit der Salzburger Festspiele. Es passte mir eigentlich gar nicht, weil meine Kinder Ferien hatten, aber der Chef sagte, dann lassen Sie Ihre Kinder hierher bringen. Nehmen Sie einfach ein Taxi dafür. Ich hatte mich auf eine ruhige Zeit, ohne Harry, nur mit meinen Töchtern eingestellt. Doch das Problem war, zu wenige Fahrer. Das bedeutete, Traudel, Sie müssen den kleinen Rolls fahren. Natürlich war schon interessant für die Kinder, in einem Schloss zu sein, aber wenn wir die Gäste mit den Luxuskarossen wegfuhren, waren sie allein im Zimmer und es war für sie mit der spärlichen Beleuchtung ohne Fernseher wahrscheinlich langweilig und gruselig. Die erste Nacht machte ich mir Vorwürfe, weil die Mädels so ganz allein in der oberen Etage vom Schloss sein mussten, bis wir mit den Gästen zurückkamen. Ich hatte nicht viel Ruhe bei dem Gedanken, dass sie vielleicht Panik bekämen. Aber nein, sie haben ganz brav geschlafen. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Danke, lieber Gott, sagte ich still und heimlich. Vielen Dank, lieber Gott. Die Arbeit während der Festspiele war sehr anstrengend, vor allem das lange Warten. Es war so um 2 Uhr in der Früh, als wir nach Zauberflöte und Gourmet-Dinner wieder zurück im Schloss waren. Um spätestens 8 Uhr waren die Mädchen fit und wollten, dass ich etwas mit ihnen unternehme. Also Katzenwäsche, anziehen und dann frühstücken in der großen warmen Küche. Frau Heller, die Oberköchin auf dem Schloss, freute sich, uns zu sehen und zauberte das beste Frühstück der Welt. Das selbstgebackene Brot, die Eier von den Hühnern, die man auf den Wiesen rund um das Schloss sah, die selbst eingekochten Marmeladen von verschiedenen Früchten und der gute Geruch. Die Bediensteten und auch ein paar von den Jägern, es waren derer 7, und der Oberjäger, die für den riesengroßen Forstbesitz verantwortlich waren, saßen auch mit uns beim Frühstück und es war ein sehr gemütliches Zusammensein, ungezwungen und lustig. Anschließend machten wir bis zur Mittagszeit einen Spaziergang durch den Schlosspark, in den Wald hinein und kletterten auf einen der Jägerstände. Manchmal konnten wir auch Hasen und Rehe auf der Wiese beobachten. Nach dem Mittagessen musste ich mich etwas ausruhen, um nachts durchzuhalten. Harry musste die Autos waschen. Es waren anstrengende Tage für uns. Doch Harry ging es plötzlich schlecht. Er hatte Rückenschmerzen bis hinunter in die Füße, jammerte, lag fast den ganzen Tag auf dem Bauch herum und schluckte Tabletten. Die Bandscheibe. Bevor wir am Abend mit den Gästen zu den Festspielen losfuhren, kam jeweils der Arzt vom Dorf herauf und gab dem Harry eine Spritze. So konnte er wenigstens den großen Rolls-Royce mit den Gästen zu den Festspielen nach Salzburg fahren und dort warten, bis sie wieder nach dem Dinner im Goldenen Hirsch einstiegen und wir zurück zum Schloss fahren konnten. Nachdem Harry solch starke Schmerzen hatte, musste ich die beiden Rolls-Royce pflegen, also wenn nötig waschen und herrichten, dass sie am Abend wieder perfekt vorgefahren werden konnten. Wir waren froh, nach dieser Woche wieder zurück in München zu sein. So war unser Leben einige Jahre dahingegangen. Wir wurden in alles mit allen möglichen Aufgaben integriert und waren für alles da. War der Chef weg, musste ich Madame Mutter ausfahren. Es war immer so eine Spazierfahrt für sie, mitten durch die City. Lange Jahre war ich ihre Freundin, fast bis zu ihrem Tod. Es gab Zeiten, wo sie mich in meiner späteren Arbeitsstelle der Taxizentrale immer anrief und gebettelt hatte, nach der Arbeit, also so um 22.30 Uhr, zu ihr zu kommen. Natürlich besuchte ich sie noch kurz, nur um ihr zu erzählen, was heute so alles los war. Ich konnte mich nicht wehren, weil mir die reiche, arme Frau so leid getan hat. Abschied von der Glitzerwelt. Harrys Schmerzen wurden immer schlimmer. Schon bei der kleinsten Bewegung litt er heftig. Ein massiver Bandscheibenvorfall, der immer schlimmer wurde. Als er in der chirurgischen Klinik vorsprach, wollten die Ärzte die dringend notwendige Operation auf irgendwann später verschieben. Doch Glück hatte er immer im Leben, so auch diesmal. Ein Oberarzt sah ihn im Klinikgang humpeln und sprach ihn an. »Was ist denn mit Ihnen los? Sie wackeln ja herum wie ein alter Mann. Sie sind doch noch jung.« Harry erzählte dem Arzt, was los war, worauf dieser anordnete, dass für den Harry ein Bett zurechtgemacht und er schleunigst operiert wurde, und zwar von ihm selbst. So war es dann auch. Harry wurde operiert und kam anschließend auf Reha. Er verlor sogleich die Stelle bei seinem großzügigen Chef, denn dieser brauchte einen Fahrer, der immer und jederzeit, jeden Tag und jede Nacht und zu jeder Stunde zur Stelle war und wollte nicht warten, bis Harry wieder arbeiten konnte. Unser Leben am Rande des verrückten Jetsets hatte damit ein Ende gefunden. Gezwungenermaßen, aber letzten Endes doch glücklich, kehrten wir wieder in die normale Welt zurück. Harry suchte sich wieder eine Anstellung als Privatchauffeur und fand auch eine bei einem Bauunternehmer. Dem war der Führerschein für ein halbes Jahr entzogen worden. Er wohnte in Starnberg und musste seine Baustellen jeden Tag besichtigen. Harry konnte wieder ein schönes und schnelles Auto fahren, Anzüge tragen und wurde weiterhin von seinen Taxlerkollegen bewundert, die ihr ganzes Leben lang nichts anderes gemacht hatten, als schimpfend an den Standplätzen herumzustehen und Fahrgäste durch München zu fahren. Am Alsenweg. Das Leben hatte sich normalisiert. Ich wohnte mit Harry und unseren beiden Töchtern Jutta und Martina in unserer Wohnung in der Innenstadt. Meine Eltern wohnten nach wie vor im Erdgeschoss unseres Hauses in der Siedlung am Alsenweg, mein Großvater mit seiner ungeliebten Frau Leni im ersten Stock. Dann starb mein Großvater, 91-jährig. Er hatte es mit der Leni Gott sei Dank zu Lebzeiten so geregelt, dass sie nach seinem Tod ausziehen musste. Also sagte ihre, uns schon aus den Zeiten des Bahnwärterhäusels bekannte, geldgierige Nichte Regina, die zu erwartende Erbschaft fest im Auge, »Tantel, gell, du zirkst bei mir ei.« Die beiden Frauen leerten in gewohnter Weise die Wohnung. Außer dem Dreck am Boden und an den Wänden hatten sie alles mitgenommen, sogar die Lampenfassungen. Nur noch der blanke Draht ragte aus der Decke. Opas alte lange Pfeifen, die Wanduhr mit dem melodischen Schlagwerk und den Gewichten an zwei Ketten, die man täglich aufziehen musste, die Pickelhaube vom Ersten Weltkrieg, eine goldene Taschenuhr, nichts, kein kleines Andenken war mehr da, alles war weg. Schade, die schönen Dinge, mit denen wir so lange gelebt hatten, die ich geliebt hatte und die mir vertraut waren, sie sind in irgendwelche fremde Hände gekommen. Andenken vom Opa gab's keine mehr, und auch sein beträchtliches Sparkonto, welches er durch viele Arbeit und sein karges Leben geschaffen hatte, war abgeräumt. Denn bereits vor einiger Zeit hatte Regina den schon senilen Großvater dazu überredet, alles der Leni zu geben. Dies alles hatte sich die Regina unter den Nagel gerissen. Sie hat sich ein Reihenhaus in Poing gekauft und die Tante Leni durfte jetzt bei ihr wohnen. Später wurde uns berichtet, dass es der Regina gar nicht passte, dass die Leni bei ihr war, und sie sei ziemlich böse zu ihr gewesen. Nichts konnte ihr die Leni recht machen. Sie hatte nur ein kleines Zimmer und sollte möglichst darin bleiben, nicht herausgehen und sich nicht sehen lassen. Erst jetzt hatte Leni bemerkt, dass die Regina nur ihr bzw. des Opas Geld wollte, an ihr selbst aber kein Interesse hatte. Kurz darauf wurde die Leni krank und von Regina in ein Krankenhaus an der Tivoli-Brücke gebracht, wo sie nach kurzer Zeit verstarb. Das war das Ende der armen, hässlichen Frau. Mir hat sie manchmal schon leid getan, das arme Lurder. Für die Bestattung und die letzte Ölung des Opas wurde sogleich der Pfarrer bestellt, der aber noch neu in der Gemeinde war. Meine Mutter sah vom Fenster aus, dass ein fremder Mann in normaler Straßenkleidung vor dem Haus stand und läutete, aber dann, ohne zu warten, bis jemand die Gartentür öffnen würde, einfach über den Zaun stieg. Sie trug einen brokatartigen Kaftan, den ich ihr aus Marrakesch mitgebracht hatte, und öffnete die Haustür. Worauf dieser Mensch meine Mutter fragte, »Wer sind denn Sie? Ich kenne ihn nicht. Wahrscheinlich ging er's nie in Kirch.« Und meine Mutter verstand, dass dies wohl der neue Pfarrer sein müsse und fauchte ihn an. Und wer seien Sie denn? Vielleicht der Pfarrer? Sie haben ja nicht einmal ein Pfarrer gewarnt, oh. Das Verhältnis meiner Mutter zum neuen Pfarrer blieb für immer distanziert. Nestbau. Nachdem Opas Wohnung im ersten Stock nun frei geworden war, schlugen meine Eltern vor, Harry und ich könnten doch diese für uns selber ausbauen und vielleicht noch vergrößern. Oft sagte meine Mutter, willst du denn den ersten Stock nicht ausbauen und ein bisschen noch hinten aus? Ich glaube, sie war nur dem Wunsch aller Mütter der Welt gefolgt, die Kinder in der Nähe zu haben. Ich aber wollte eigentlich nicht, denn mir hat's in der Stadt in der Nähe von Gärtnerplatz und Viktualienmarkt schon sehr gut gefallen. Alles dort war praktisch und nah, und das war mein angestammtes Viertel. Ich wusste zwar, dass ich mir das recht gut überlegen müsse, tat ich aber gar nicht, sondern hörte auf meine Töchter, die ja so gerne dort waren, im Haus bei meinen Eltern. Und für ganz und ständig dort zu wohnen, das müsste doch wunderbar sein, meinten sie. Auch der mich immer noch umgebende Klaus, mein Beifahrer aus meiner Spediteurzeit, meinte, es sei doch eine feine Sache, gefühlt wie auf dem Land zu wohnen und trotzdem ganz schnell in der City zu sein. Meine Töchter hatten ja auch schon Freude dort und die Trabrennbahn war auch in der Nähe, was der inzwischen sehr pferdebegeisterten Martina gut gefiel. Ein großer Garten mit vielen Obstbäumen war da und natürlich konnte man Salat und Gemüse anbauen. Mit Liebe und Ideen lässt sich sehr viel aus so einem Siedlungsanwesen zaubern, überlegte ich mir. Es würde eigentlich alles passen. Nun gut. Wie schon mit der Heirat ließ ich mich wieder einmal von meiner Familie und meinem Umfeld beeinflussen und erklärte zunächst zögernd, schließlich aber laut und deutlich, ja, das machen wir. Jetzt also war meine Aufgabe, das nötige Geld für den Umbau zu beschaffen. 60.000 D-Mark, meinte meine Mutter, würden reichen, und das konnte mein Banker zusagen, und dieses Geld war bald auf meinem Konto. Gleich wurde mit unserer Baustelle begonnen, aber es ging nicht allzu lange, das Geld war schnell verbaut. Also Baustopp. Die Bausparkasse wollte ja auch noch an uns verdienen, es hieß, kein Problem, Geld kommt, aber wir müssten erst zum Notar, alle zusammen, meine Eltern und ich, um die Grundbesitzverhältnisse zu regeln. Denn meine Eltern mussten mir ihr Haus mit Grund überschreiben, weil sie beide für einen höheren Kredit zu alt waren. Der Notar riet mir, fahren Sie jetzt sofort zum Nachlassgericht, schreiben Sie Ihr Testament und vererben Sie Ihren gesamten Besitz Ihren beiden Töchtern. Die beiden waren damals 9 und 15 Jahre alt. Ich befolgte den Rat und machte mein Testament. Fairerweise vererbte ich meinen Taxibetrieb meinem Ehemann Harry. Als dieser schwere Schritt getan war, fuhr ich mit meinem Taxi planlos durch die Stadt. Mein Gesicht brannte. Tränen rannten herunter. Ich war so unglücklich und hatte so ein schlechtes Gewissen meinen Eltern gegenüber. Ich hatte nicht bedacht, dass wegen der hohen Schulden diese Hausübergabe sein musste und meine Eltern dafür einfach zu alt waren, um das zu verstehen. Mit 35 Jahren hatte ich mein Testament gemacht. Ein ganz trauriger Tag für mich in meinem Leben. Doch das Geld kam. Es wurden wieder die Handwerker bestellt und die Bauarbeiten gingen weiter. Harry war als Privatchauffeur bei dem Bauunternehmer beschäftigt und fuhr ihn täglich zu seinen verschiedenen Baustellen. Bei den Besichtigungen war er stets dabei und konnte sich viele Anregungen holen, wie man edel und großzügig baut. Es wurde schnell und nobel gebaut. Harry wollte natürlich auch ein Film- und Musikstudio haben, mit vielen Steckdosen, Kabelsträngen, Lampen und vielen Extras mehr. Die Kinderzimmer wurden im Tiefparterre mit ebenerdigen Fenstern gebaut und alle Details ganz nach dem Geschmack der Mädchen. Daraus wurde ein erlesener und gediegener Um- und Anbau. Die ehemalige Dachterrasse wurde komplett überdacht und das ergab eine beträchtliche neue Wohnfläche im ersten Stock und für Harry ein Film- und Musikstudio im Souterrain. Unter Aufsicht von Harry wurde gebaut. Von seinem früheren Chef hatte er viele noble Anregungen bekommen, nicht aber die Erkenntnis, dass man auch auf die Kosten schauen muss. Er durfte sich austoben, er hatte guten Geschmack und hatte, wenn auch nicht alle, aber doch viele Freiheiten von mir. Natürlich ging uns wieder das Baugeld aus und ich holte nochmals einen ansehnlichen Betrag von der Bank. Harry wurde von seinen Freunden und allen Bekannten bewundert, weil der Umbau vom alten Siedlungshaus meiner Eltern ziemlich luxuriös und edel wurde und sich deutlich von den anderen Häusern unserer Siedlung abhob. Heimlich verabschiedete ich mich von meinem geliebten Stadtviertel am Gärtnerplatz, den Geschäften, die mir lieb geworden waren, und der ganzen Gegend. Nach einer Bauzeit von ungefähr 8 Monaten zogen wir dann in mein Elternhaus, in die neu gestaltete Wohnung im 1. Stock ein. Im Parterre wohnten meine Eltern und im Souterrain meine Töchter. Jede bekam ein eigenes Zimmer, eingerichtet nach ihren Wünschen. Harry hatte das größte Zimmer im Souterrain als Studio eingerichtet. Dort fand auch die Bar mit der Theke und den Hockern aus unserer Wohnung wieder ihren Platz. Er ließ einen noblen Palisanderholzboden verlegen. 3 große Marmortreppenstufen führten hinab in sein Prunkstück. Sehr feudal war das alles anzuschauen. Bergab. Er arrangierte Einweihungspartys mit den verschiedensten Menschen, ließ sich feiern und umschwärmen. Sein toller Geschmack imponierte. Er sonnte sich in der Bewunderung und seinem Glücksgefühl und ließ sich immer neue Gags einfallen. Feuerwerk, irre Lichter und die buntesten und extravagantesten Schwabinger Typen trafen sich bei uns, oder besser gesagt bei ihm. Er war happy. Mir aber hat das weniger gefallen, weil meine Tochter Jutta inzwischen 15 Jahre alt war und mittlerweile auf alles, was Erwachsene so treiben, sehr neugierig war. Ich habe den Harry sehr gebeten, dass nicht gekifft wird und auch nichts eingeschmissen. Es reichte schon die endlose Zigarettenraucherei. Leider war ihm das wurscht und es wurde alles genau so, wie man es aus den Erzählungen von Haschpartys kennt. Allein, traurig und in mich zurückgezogen, habe ich die Telefonseelsorge angerufen und um Rat gebeten. Außer Binsenweisheiten und hohlen Phrasen kam aber von dort nichts. Es war eine arge Situation für mich. Das Problem hat sich dann aber, Gott sei Dank, von ganz allein erledigt. Am nächsten Sonntag gab es in kurzer Folge mehrere schwere Gewitter. Unsere Einfahrt stand völlig unter Wasser und im Keller, auch in Harrys Studio, drückte es das Wasser aus dem Boden. Es war ein gewaltiger Grundwassereinbruch. Das Wasser floss aus allen Ecken in Harrys Studio und hat alles verwüstet. Die Möbel wurden schleunigst von meiner Familie nach oben in die Garage geschleppt. Alle halfen, nur Harry nicht. Er war bei Freunden am Chiemsee, weil wir wegen seiner Haschparty Streit hatten. Sein Gewissen hat sich dann später gemeldet. Er kam zurück, sah den Schaden und dass sein Studio nicht mehr existierte. Nur noch vereinzelte Teile des vormals edlen Palisanderparkettbodens schwammen traurig im Wasser herum. Als er den Schaden begutachtet hatte, ist er mit den Worten »Hier kann ich nicht mehr bleiben« wieder weggefahren. Böse Zungen sagten damals, den Harry, den hat Schicksal rausgeschwappt. Zu allem Überfluss läutete dann eines Tages noch ein Herr vom Bauamt an unserer Tür und stellte bohrende Fragen wegen meines Umbaues. Natürlich hatten wir keine Baugenehmigung beantragt. Eine höchst unerfreuliche Strafe war zu bezahlen. Jedenfalls war Harry weg und hatte bei einem Freund am Chiemsee eine Wohnmöglichkeit gefunden. Er hatte eine gut betuchte, etwas ältere Frau kennengelernt und dann dort sein finanzielles Unwesen gelebt. Verschiedene Möbelstücke hat er noch abgeholt und aus dem Thema Harry wurde für mich ein Auslaufmodell. Aber ganz so schnell, wie ich mir das vorgestellt hatte, ging es dann doch nicht. Vieles, was uns in der Vergangenheit verbunden hatte, war nicht so einfach wegzuwischen. Weitere 10 Jahre mit verschiedenen Gemütsschwankungen und Wechsel zwischen Bauch- und Kopfgefühlen gingen darüber ins Land. Bergauf. Aber für mich hieß es jetzt, die Flucht nach vorn anzutreten. Schulden waren aufgelaufen, ich musste Geld verdienen. Gut, dass ich meine verständnisvollen Eltern hatte. Ich fuhr viele Stunden täglich mit meinem Taxi, manchmal bis spät in die Nacht. Sämtliche Firmen, bei denen noch Rechnungen offen standen, habe ich angeschrieben und um Teilzahlung gebeten und den Betrag genannt, welchen ich bezahlen konnte. Alle waren einverstanden und zeigten Verständnis für meine missliche Lage. Jeden Abend, wenn ich nach Hause kam, egal wie spät, hat mein Vater auf mich gewartet. Er hatte eine Zahlkarte vorbereitet und gemeinsam haben wir den Betrag, welchen ich mir erlauben konnte, draufgeschrieben. Am nächsten Tag ist er damit zur Post und hat einbezahlt. So kam ich langsam von den Schulden runter. Zugleich bin ich von meiner Wohnung im 1. Stock in den Keller zu meinen Töchtern umgezogen, um eine Wohnung zu vermieten. Aber mit der Vermietung ging's auch nicht so leicht, wie ich mir das vorgestellt hatte. Nach einer Hochstaplerin, die wir Gott sei Dank nicht genommen hatten, meldete sich ein Mann, fast 2 Meter groß, gute Manieren und edel gekleidet. Er hat den besten Eindruck auf meine Mutter gemacht, und so sagte sie zu mir, den nehmen wir. Gut, wir machten den Mietvertrag, er zahlte Kaution und die Miete im Voraus. Meine Mutter war happy, so ein schöner, großer Mann. Er richtete die Wohnung sehr gediegen und teuer ein. Seine Freundin, eine schüchterne kleine Studentin, war ein paar Mal mit ihrer Oma, einer sehr lieben Frau, in der Wohnung. Der 2-Meter-Mann ließ noch das Telefon einrichten und stellte 2 neue VW-Cabriolets in unseren Hof. Meine Mutter war überwältigt. Nur ein einziger Anruf kam von dem neuen Telefon, dann war das Mädchen samt Oma verschwunden. Und niemand hat weder den schönen Mann noch das Mädchen mehr gesehen. Es stellte sich heraus, dass der schöne große Mann an Autoschiebereien im großen Stil beteiligt war und von der Polizei gesucht wurde. Die Begeisterung meiner Mutter für ihn hatte schlagartig nachgelassen. Ich überlegte mir, was ich arbeiten könnte, denn es sollte ja weiter bergauf gehen. Taxifahren wollte ich nicht mehr, aber zu all dem, was damit zusammenhing, fühlte ich mich hingezogen und war damit bestens vertraut. So bewarb ich mich kurz entschlossen bei der Taxizentrale im Zentrum von München. Ich hatte den Stadtplan fest im Kopf, kannte die meisten Fahrer und die Standplätze, telefonierte und koordinierte. Ich wusste Bescheid über mögliche Probleme und wusste, wie die Fahrer am besten einzuteilen waren. Alles war bekanntes Gebiet für mich, geradezu heimatlich. Ich begann mit Freude die Arbeit, ohne eine feste Vorstellung zu haben, wie lange ich dort bleiben würde. Es machte mir einfach Spaß und ich arbeitete fröhlich und ausgeglichen dahin. Meine Probleme wurden leichter und waren im fernen Nebel der Vergangenheit verschwunden. Es war, als hätte ich meine geistige Heimat wiedergefunden. Ich erlebte die Heimkehr des verlorenen Sohnes. Irgendwann habe ich bei der Pensionskasse angefragt, wie lange ich noch arbeiten müsse, bis ich meine Rente bekäme. Die lapidare Antwort lautete, noch 1 Monat und 1 Tag. Erstaunen erfasste mich. Die Zeit war still und lautlos vergangen. Letzte Jobs. Nach der freudig erhaltenen Auskunft der Rentenstelle, mein Soll an Lebensarbeitszeit abgeleistet zu haben, ging ich beglückt zu meinem Chef in der Taxizentrale, um ihm das zu verkünden. Niemand war besonders glücklich darüber. Ich war zum festen Bestandteil des Betriebes geworden. Inständig wurde ich gebeten, meine Entscheidung zu überdenken. Nein, ich wollte wirklich in Rente gehen, aber auch, ja, ich würde weiterhin den Taxlern noch als hilfreiche Hand dienen, nachdem ich mit der Welt des Taxifahrens mein ganzes Leben lang verbunden war. So habe ich dann noch eine Zeit lang aushilfsweise jeden Sonntagvormittag dort gearbeitet. Dann passierte es. Ich war in Gedanken versunken und durch einen unvorsichtigen Schritt die Treppe hinuntergefallen und hatte mir den Arm gebrochen. Für längere Zeit konnte ich nicht mehr arbeiten und meine Sonntagsschicht in der Taxizentrale musste von jemand anderem übernommen werden. Das Ende meines Taxlerlebens war gekommen. Mein Arm heilte, die Knochen waren wieder zusammengewachsen. Ich fand eine neue Teilzeitbeschäftigung in einem Kiosk an der neuen Großbaustelle in Riem, nicht weit von unserem Haus. Es gab Getränke, Bratwürste, kleine Brotzeiten und Zigaretten zu kaufen. Die Bauarbeiter kamen gerne dorthin, mittags zum Imbiss oder auch nur auf ein Bier. Bald wurde daraus eine nette Gemeinschaft, in der jeder den anderen kannte. Ob Betonmischerfahrer oder Bauleiter, Arbeitstrupps aus dem Balkan oder Eisenflechter mit rußigen Gesichtern. Für alle war der Kiosk zum Treffpunkt der inneren Einkehr geworden. Die Chefin des Kiosk war eine mir undurchsichtig erscheinende Frau, von der ich die täglichen Anweisungen erhielt und die mir sagte, was zu tun sei. Bald aber hatte ich herausgefunden, wer der tatsächliche Inhaber des Kiosk war. Ein Mann, der aus dem Gefängnis entlassen, seine Strafe verbüßte und nun wieder frei war. Wohl Deutschlands berühmtester Entführer. Er hatte den Juniorchef eines bekannten deutschen Lebensmittelkonzerns gekidnappt und für ein Lösegeld in 2-stelliger Millionenhöhe erpresst. Aber das Glück war nicht mit ihm. Widrige Umstände hatten verhindert, dass er das Geld genießen konnte. Er wurde gefasst, das Geld war weg und er fand sich für die nächsten 25 Jahre im Gefängnis wieder. Er war ein verschlossener Mensch, sprach kaum ein Wort und seine Augen hetzten stets ängstlich und unruhig durch sein Umfeld, als wäre er noch immer auf der Flucht. Wir redeten nie darüber. Trotzdem, die Arbeit im Kiosk war angenehm, es kamen immer nette Kunden und es ergaben sich oft lustige Gespräche. Langsam waren immer mehr der Bauten fertiggestellt, die Wohnblocks aus dem Boden gewachsen und das neue Wohnviertel Riem entstanden. Die Arbeiten gingen zu Ende. Die Arbeiter wurden abgezogen und an neue Baustellen versetzt. Es kamen immer weniger Leute zu mir an den Kiosk zum Mittagessen. Zum Schluss kaum mehr einer. Das war das Ende des Kiosk. Er rentierte sich nicht mehr und wurde geschlossen. Ein weiterer Abschnitt auch meines Lebens hatte ein Ende gefunden. Und dann erzählte mir eine Freundin von einer leichten und angenehmen Halbtagsarbeit bei einem älteren Herrn in einem gehobenen Haushalt, ganz in meiner Nähe, für mich sogar leicht mit dem Fahrrad zu erreichen. Ich stellte mich bei ihm in seinem Haus inmitten eines riesengroßen, herrlich angelegten Gartens vor. Er war ein echter Münchner, lebte allein, war humorvoll, dachte mehr als er sprach, und aus seinem Gesicht blitzten hintergründig zwei helle, klare Augen, die seinen Schalk kaum verbergen konnten. Neben ihm gab es in seinem Haus auch seinen Hund namens Edi, der wie alle seine Hunde vor diesem auch Edi hieß. Trotz seiner 90 Jahre hatte er einen kräftigen Händedruck. Wir waren uns von Anfang an sympathisch. Er blickte mich an, und ich hatte die letzte Arbeitsstelle meines Lebens gefunden. Einige Jahre sollte das angenehme, beinahe freundschaftliche Arbeitsverhältnis andauern. Hund und Herr wurden von mir umsorgt und fühlten sich wohl. Doch dann, eines Tages, war mein Chef aus seinem Mittagsschlaf nicht mehr erwacht. Vorher hatte er sich noch gewünscht, dass ich ihm einen guten Schweinsbraten mit Knödel zubereite. Er aß mit mäßigem Appetit, trank ein kleines Bier und hatte sich wie gewöhnlich zur Ruhe gelegt. Es sollte seine letzte sein. Alle waren traurig. Stille war in die Räume eingezogen, das Lachen verstummt. Das besondere Flair des Hauses war mit ihm gegangen. Meine Arbeit war beendet. Wieder einmal nahm ich Abschied von einer mir lieb gewordenen Umgebung. Edi ging mit mir nach Hause, wo er bis zu seinem Tode blieb. Was es alles war. Das Erlebte und Gefühlte sind mehr als in Worte gefasste Gedanken und einzelne Begebenheiten. Mein achterbahnähnliches Leben war durchaus bunt und abwechslungsreich. Von Momenten, in denen ich vom Lebensglück beseelt auf Wolken schwebte, bis hinunter zur tiefsten Depression in dunklen Löchern, durfte ich alles bis zur Neige erfahren. Ich scheine ein Liebling der Götter zu sein. Danke, Leben.